Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute Morgen sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hier im Deutschlandfunk:
Das Problem taucht auch bei den Älteren, insbesondere den über 65-Jährigen, insbesondere mit Vorerkrankungen. Denn die brauchen zu einem größeren Teil auch dann später möglicherweise Intensivmedizin und Beatmung. Und das, was wir in Italien sehen und in anderen Ländern, ist, dass diese Kapazität, wie viel kann ein Land, ein Gesundheitssystem gleichzeitig an Intensivmedizin zur Verfügung stellen und an Beatmung, dass die der Engpass ist.
Der Engpass Intensivmedizin bei steigenden Zahlen von Covid-19. Darum wird es heute bei uns gehen. Außerdem werfen wir einen Blick zurück auf das Weltklima des vergangenen Jahres und einen Blick voraus auf die Zukunft des Weltuntergangsgletschers in der Westantarktis. Im Studio ist Arndt Reuning. Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus steigt weltweit stetig an. Mittlerweile auf über 121.000. Gestern hat der Leiter des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, die Krankenhäuser in Deutschland dazu aufgerufen, sich vorzubereiten auf eine größere Zahl von schwer erkrankten Patienten. Wie könnte das aussehen? Ich habe vor der Sendung die Frage weitergegeben an Professor Uwe Janssens. Er ist Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Darüber hinaus Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Also er arbeitet direkt am Ort des Geschehens. Von ihm wollte ich wissen, wie sich seine Klinik vorbereitet auf steigende Fälle von Covid-19.
Ja, seitdem es vor Karneval schon in Italien zu einer doch erkennbaren Zunahme der Fälle gekommen ist, haben wir uns wirklich von vornherein darauf vorbereitet, nicht wissen, was dann in unserer Region passieren würde. Sie wissen, die Heinsberger Region ist ja schwer kontaminiert worden. Hier haben wir ja einen Brennpunkt nahezu, das ist also direkt bei uns eigentlich um die Ecke. Wir haben von vornherein sichergestellt, dass wir permanent immer 3 Zimmer in Bereitschaft haben, die zu evakuieren. Die sind auch frei vom ersten Moment an und können mit Patienten belegt werden, die im Verdacht stehen, an einer SARS-CoV-2-Infektion zu leiden, also eine Covid-19-Infektion zu haben. Darüber hinaus haben wir das gesamte Personal geschult. Wir haben sichergestellt, dass wir alle möglichen Schutzmaßnahmen, die ja erforderlich sind, zumindest soweit sie überhaupt noch vorhanden sind, konzentriert werden auf das Personal, auf die Erfordernisse in den einzelnen Bereichen der Notaufnahme und auf der Intensivstation. Ja, und wir haben uns wirklich sehr eng von Anfang an in einem breiten Mitarbeiterstab, wir nennen das Koordinierungsstab, täglich, manchmal zweimal täglich abgestimmt. Zum Beispiel auch in der letzten Woche dann am Freitag einen kompletten Besucherstopp eingerichtet, um Patienten, aber auch Besucher zu schützen und auch letztendlich das Krankenhaus von möglichen weiteren Kontaminationen freizuhalten.
Schauen wir doch mal auf die Situation in ganz Deutschland. Ungefähr 28.000 Betten gibt es dort auf Intensivstationen, 25.000 davon mit Beatmungsgeräten. Es wird in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich darum gehen, die Kapazitäten auf den Intensivstationen zu erhöhen. Wie genau könnte das denn aussehen?
Diese 28.000 Betten, das ist eine große Anzahl. Ich kann Ihnen auch sagen, wir können sehr zufrieden sein. In Deutschland haben wir europaweit die meisten Betten auf 100.000 Personen, das sind fast 34 Betten auf 100.000 Personen, das finden Sie in keinem anderen Land. Wir haben genug Intensivbetten. Die Frage ist, haben wir genug Kapazität? Wenn wir jetzt tatsächlich die Situation weiter spannen und wir würden Ähnliches erleben wie zum Beispiel in Italien, sind wir eigentlich von der Menge der Betten gut vorbereitet. Wir müssen allerdings für den Fall dann unsere Regelkapazitäten herunterfahren. Wir müssen dann, und alle Krankenhäuser müssen das dann, ihrem elektiven Eingriffe tatsächlich herunterfahren, minimieren oder ganz absagen, damit alle Kapazitäten dann frei werden für die Versorgung von kritisch kranken Patienten. Das heißt, Normalstationen müssen geräumt werden, elektive Patienten müssen abgesagt werden. Und im nächsten Schritt setzen wir dadurch A, ärztliches, B, pflegerisches Personal und C, auch Kapazitäten auf Intensivstationen frei. Ich glaube, das ist der nächste Schritt. Aber prinzipiell von der Menge und Anzahl der Betten und ich glaube im Moment auch der Beatmungssituation wären wir gerüstet. Wir müssen nur unseren Betrieb umstellen von einem Normalbetrieb auf einen Notfallbetrieb und wir werden ja nicht mehr Intensivbetten haben. Die Zahl bleibt ja gleich, nur die Verfügbarkeit für Notfalleingriffe, die wird sich dann erhöhen.
Und solch eine Umstellung, wie schnell wäre die denn zu bewerkstelligen?
Ich kann Ihnen das ganz klar sagen. Wir sind hier jeden Tag, und ich will hoffen, dass das die Kollegen in anderen Krankenhäusern auch so tun, ich bin da der festen Überzeugung, jeden Tag sitzen wir zusammen und überlegen, können wir uns morgen erlauben, den Regelbetrieb, so wie er jetzt läuft, aufrechterhalten, oder müssen wir bestimmte Operationen absagen. Wir haben auch schon hier lokal als Beispiel zu geben, Maßnahmen ergriffen, indem wir Patienten tatsächlich von der Intensivstation in andere Bereiche umlenken. Wir haben eine Station wieder eröffnet, beziehungsweise die Öffnungszeiten verlängert, wo wir tatsächlich im Sinne einer Intermediate Care, einer Zwischenintensivstation, Kapazitäten, Versorgungskapazitäten erhöhen, damit die Intensivstation gerade akut entlassen im Tag bei uns mit 4 bis 6 Patienten. Das sind 4 bis 6 Betten, die uns dann oben auf der Intensivstation zur Versorgung dieser Patienten zur Verfügung stehen.
Was bedeutet das Ganze denn dann für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie lässt sich die Arbeit auf den Stationen organisieren, ohne sie zu überlasten oder sogar sie zu gefährden?
Ja, eine ganz, ganz wichtige Frage. Das treibt uns im Moment auch wirklich die Schweißperlen auf die Stirn. Aber ich kann Ihnen eins sagen, ich spreche jetzt für unser Krankenhaus, aber auch für viele, viele andere Krankenhäuser. Das, was die Schwestern, die Pfleger derzeit leisten, ist wirklich enorm. Ich sage das wirklich und das meine ich auch nicht pathetisch. Die stellen sich wirklich hin und sie versorgen Patienten und bringen sich, ich sage das mal ganz, ganz ehrlich, damit natürlich selber auch eine gewisse Gefahr der Infektion. Aber die machen das, die kommen zur Arbeit und versorgen alle Patienten derzeit wirklich mit Herzblut, ja. Wir wissen sehr wohl und wir wissen ganz genau, wo die Risiken stecken. Wir haben dann ein Risiko, wenn wir nicht erkannte Fälle um uns herum haben. Auch aus dem eigenen Personal heraus können ja von außen herein Infektionen eingebracht werden, die dann plötzlich dann sich als Corona-Fall entdecken. Das haben wir hier schon erlebt. Wir müssen damit so umgehen, dass wir die nicht dann alle Mitarbeiter in Quarantäne schicken, denn dann bricht der Betrieb zusammen. Die Patienten, die Mitarbeiter werden dann genau untersucht. Sie werden mit den Testverfahren unterzogen und werden dann ganz engmaschig klinisch, aber auch mit den Laborverfahren überwacht, werden häufig tatsächlich zusätzlich in Quarantäne gestellt und kommen dann zur Arbeit und werden immer engmaschig überwacht und überprüft, ob sie da eventuell dann eine Infektion mitbekommen haben. Und das heißt, wir müssen sie nachüberwachen auf Symptome und testen. Und das tun wir im Moment auch. Und das läuft bei uns in der Region gut. Das läuft, wie ich es auch gehört habe, auch zum Beispiel in Berlin ganz gut. Und das ist eine Möglichkeit, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wir wissen aber sehr genau, dass das eine enorme psychische, aber auch natürlich physische Belastung für Mitarbeiter bedeutet. Und dafür sind wir im Moment, das sage ich Ihnen auch als Präsident der Gesellschaft, außerordentlich dankbar, dass hier wir so tolle Leute bundesweit haben, die sich wirklich für die Patienten einsetzen und nicht sagen, wir gehen nach Hause und schützen uns selber.
Welche Arbeitsmaterialien werden Sie denn in den kommenden Wochen benötigen und woher sollen die kommen? Also ich denke da zum Beispiel an Schutzkleidung oder auch Desinfektionsmittel.
Ja, dieser Punkt ist ein ganz Wunderpunkt. In Nordrhein-Westfalen ist es ja so, dass Herr Minister Laumann in der letzten Woche angekündigt hat, er hätte 1 Million Schutzmasken eingekauft. Die habe ich bis jetzt und wir bis jetzt noch nicht gesehen. Wir wären sehr froh, wenn die Lieferung ankommen würde. Darüber hinaus müssen wir tatsächlich rationieren. Wir sehen wirklich zu, dass wir nur die Personen mit Schutzmasken ausgestattet werden, die es unbedingt brauchen. Bestimmte Spezialschutzmasken können sogar im Regelbetrieb in einer Schicht wiederverwendet werden von ein und derselben Person. Damit machen wir einen ressourcenschonenden Umgang und können dadurch Arbeitsmaterial sparen. Wir haben auch das Problem, dass wir in den nächsten 2-3 Wochen gespannt sind, wie sich die Lage auf dem Desinfektionssektor entwickelt. Unser Krankenhausapotheker berichtet uns, dass die Mittel sehr knapp sind und wir sind mal sehr gespannt, aus welchen Ecken der Republik wir dann nachher mit den wichtigen Schutzmaßnahmen Desinfektionsmittel, Schutzkittel, Brillen und Mund-Nasen-Schutz sowie die Spezialmasken zum Schutz vor Tröpfcheninfektionen versorgt werden. Das ist eine spannende Frage, die ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten kann. Sprechen wir uns in 2 Wochen nochmal.
Wir bleiben am Ball. Professor Uwe Janssens war das, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Der Kampf gegen die Verbreitung des neuartigen Coronavirus sei sehr wichtig, betonte gestern in New York UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Aber er mahnte gleichzeitig, dass diese Anstrengungen nicht ablenken dürften vom Kampf gegen den Klimawandel. Und das tat er bei der Präsentation des UN-Klimaberichts State of the Climate, den die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, jährlich herausgibt. Hauptaussage: Es ist zu warm. Die Einzelheiten kennt Volker Mrasek.
Jetzt ist es spruchreif und nicht mehr nur vorläufig. 2019 war das bisher zweitwärmste Jahr der Wetteraufzeichnungen und das wärmste ohne einen starken El Niño. Hätte es diese natürliche Klimaschwankung im tropischen Pazifik wieder einmal gegeben, wäre 2019 sicher der neue Rekordhalter geworden, heißt es im Klimastatusbericht der WMO, der Weltmeteorologieorganisation. Auch so lag die globale Mitteltemperatur im vergangenen Jahr bereits um 1,1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Und sie werde weiter ansteigen, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Tallas jetzt in New York. Dort wurde der neue Report offiziell vorgestellt.
Die globale Erwärmung hält weiter an. Wir haben erst gerade wieder Rekorde gebrochen. Der Januar war der weltweit wärmste seit 1850. Wir schätzen, dass die Weltmitteltemperatur in den kommenden 10 Jahren bis zu 1,65 Grad Celsius über das vorindustrielle Niveau steigen könnte. In diesem Fall wäre das 1,5 Grad Ziel aus dem Klimaabkommen von Paris schon in Kürze Makulatur. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 10%.
Neue Spitzenwerte auch bei den atmosphärischen Konzentrationen der Treibhausgase aus menschlichen Quellen. Das wichtigste davon ist Kohlendioxid. Sein Gehalt wird in Parts per Million gemessen, kurz PPM. Der Wert gibt an, wie viel CO2 in einer Million Luftmoleküle enthalten ist. 400 ppm gelten bereits als kritisch.
Wenn wir uns die allerneuesten Daten vom Mauna Loa auf Hawaii anschauen, wo die längste Messreihe existiert, dann sehen wir, im Februar lag die CO2-Konzentration bereits bei 415 ppm. Das liegt weit über den Durchschnittswerten für die letzten 3 Millionen Jahre.
2019 war auch wieder ein Jahr der Wetterextreme. Weltweit kam es zu ausgeprägten Hitzewellen auf den Kontinenten wie auch im Meer. Europa, Japan, Indien und Australien meldeten neue Temperaturrekorde. Der WMO-Report erwähnt hier auch Deutschland. Im niedersächsischen Lingen wurden Ende Juli 42,6 Grad Celsius gemessen. In Frankreich war es sogar bis zu 46 Grad heiß. Ostafrika erlebte eine extreme Dürre im Frühjahr und dann im Herbst außergewöhnlich starke Niederschläge und Überschwemmungen. In der Folge kam es zu einer massiven Heuschreckenplage. Auch das laut WMO-Chef Tallas begünstigt durch den Klimawandel.
Wir erwarten, dass Heuschreckenplage und Klimabedingungen die Ernährungskrise weiter verschärfen, die ohnehin schon besteht. Zum Beispiel in Somalia, Kenia und Äthiopien. Aber auch Länder wie der Jemen und Pakistan sind betroffen. Dieser Ausbruch erstreckt sich über ein ziemlich großes Gebiet.
Eine neue Qualität hatten für den finnischen Meteorologen die Waldbrände im vorigen Jahr.
Australien litt unter einer Rekorddürre. Sie war einer der Gründe für die massiven Waldbrände dort. Aber auch in Sibirien und großen Teilen der Arktis gab es 2019 ausgedehnte Feuer.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres nahm den neuen WMO-Report zum Anlass für eine herbe Kritik an Industrie- und Schwellenländern. Die G20-Staaten seien für 80% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ihre Regierungen täten aber immer noch viel zu wenig für den Klimaschutz.
Wir sollten uns keine Illusionen machen. Der Klimawandel führt schon heute zu Katastrophen und sie werden weiter zunehmen. Die Staaten müssen unbedingt ihre immensen Subventionen für fossile Energieträger stoppen. 2019 sind sie sogar noch gestiegen. Wir brauchen eine Zusage, dass keine Kohlekraftwerke mehr gebaut werden. Es ist Zeit, unsere Abhängigkeit von der Kohle zu beenden.
Sagt Antonio Guterres in einem Beitrag von Volker Mrasek zum Klimastatusbericht der WMO. Und die Folgen des Klimawandels manifestieren sich zum Beispiel auch in der Westantarktis am gewaltigen Thwaites-Gletscher. Dieser Eisstrom verliert zusehends an Masse, dort wo er in die Amundsensee ragt. Und weil es durchaus sein könnte, dass sich sein Abrutschen ins Meer nicht mehr aufhalten lässt, hat er einen Spitznamen erhalten, Weltuntergangsgletscher. Denn sollte er kollabieren, hätte das fatale Auswirkungen auf den Meeresspiegel. Ein 50-Millionen-Dollar-Projekt soll deshalb die Daten liefern, die die Forscher benötigen, um die Stabilität des Giganten abzuschätzen. Über erste Ergebnisse berichtet Dagmar Röhrlich.
Derzeit steigt der globale Meeresspiegel um 3,4 mm pro Jahr an. Und dazu trägt allein der Thwaites-Gletscher 4% bei. Tendenz steigend.
Der Thwaites-Gletscher soll während der nächsten 50 bis 100 Jahre den größten Beitrag zum Meeresspiegelanstieg liefern.
Um abschätzen zu können, wie schnell er welche Eismassen zum Anstieg beisteuert, interessieren sich die Forscher vor allem für die Zone, in der der Gletscher auf das Meer hinausfließt und das Schelfeis bildet. Eine 200 bis 400 Meter mächtige Platte aus schwimmendem Eis, erklärt die Glaziologin Erin Pettit von der Oregon State University in Corvallis.
Dieses Schelfeis wirkt im Grunde wie ein Deich an einem Fluss. Wenn es wegbricht, ist das so, als ob man diesen Deich einreißen würde. Dann würde der Thwaites-Gletscher, der über hunderte Kilometer hinweg aus dem Inneren der Westantarktis ins Meer strömt, sehr viel schneller abfließen.
Das wiederum würde den Meeresspiegelanstieg beschleunigen. Und allein der Thwaites-Gletscher ist rechnerisch für ein Plus von 65 Zentimetern gut. Aus Angst, dass der Kollaps dieses Schelfeises bereits begonnen hat, läuft dort seit 2019 ein groß angelegtes Messprogramm. Unter anderem wird das Geschehen unter dem schwimmenden Eis untersucht.
Das Schelfeis schwimmt auf etwa 500 bis 800 Meter Meerwasser. Die große Frage ist, woher dieses Meerwasser stammt, wie es unter das Schelfeis vordringt und dort dann zirkuliert.
Schließlich ist es dieses vergleichsweise warme Meerwasser, das das Eis von unten her angreift. Also wurde unter anderem ein autonomer Tauchroboter namens Ron eingesetzt, der die Temperatur im Wasser gemessen hat, den Salz- und Sauerstoffgehalt und die Geschwindigkeit der Strömungen, beschreibt die Ozeanografin Anna Wallin von der Universität Göteborg.
Wir konnten so die Wassermassen identifizieren, die unter das Schelfeis vordringen. Aufgrund der Modellrechnungen waren wir davon ausgegangen, dass das Wasser über eine tiefe Rinne im Meeresboden vor allem aus Norden einströmt. Doch das stimmt nicht. Vielmehr kommt es auch von Osten und Westen. Es gibt also unter dem schwimmenden Eis Verbindungen zum offenen Meer, von denen wir nichts geahnt haben.
Der Angriff auf das Eis erfolgt also gleich von drei Seiten her. Und die Wassermassen aus dem Osten richten dabei doppelten Schaden an. Denn bevor sie unter dem Thwaites-Gletscher vordringen und ihn von unten her abschmelzen, haben sie dasselbe bereits am benachbarten Pine Island-Gletscher erledigt, dem zweiten Riesen der Region. Besonders beunruhigend waren zudem Messungen an einem untermeerischen Felsrücken, der derzeit noch den Thwaites stabilisiert. Anscheinend greift die Strömung aus dem Osten auch das Eis an diesem Ankerpunkt an. Fiele er weg, dürfte das Abfließen und damit den Meeresspiegelanstieg beschleunigen.
Was spielt sich ab unter dem Weltuntergangsgletscher? Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Und damit kommen wir zum täglichen Blick in die Forschung, die Wissenschaftsmeldungen von und mit Michael Stang.
Grüne Pflanzen sammeln Licht mit Hilfe von Pigmenten und produzieren damit Zucker. Zu viel Licht kann diese Organismen schädigen. Überschüssige Energie können Pflanzen daher nicht nur aufnehmen, sondern auch abgeben, und zwar in Form von Wärmestrahlung. Diesen Prozess hat nun erstmals ein Team vom MIT in Boston mithilfe einer Elektronenspektroskopie beobachtet. Wie die Chemiker im Fachblatt Nature Communications schreiben, verläuft der Vorgang in einem relativ breiten Lichtspektrum in nur 10 Billiardstel Sekunden. Demnach können Pflanzen extrem schnell auf Veränderungen der Sonnenintensität reagieren, so die Studienautoren.
Mediziner einigen sich auf gemeinsames Schmerzvokabular.
Beschreiben Patienten ihren Schmerz, fehlen ihnen häufig die Worte, denn Schmerzen können unterschiedlich erscheinen bezüglich Intensität, Häufigkeit und Ort des Auftretens. Auch viele Mediziner können Schmerzen teils nicht eindeutig benennen und in Kategorien einordnen, da Zahnmediziner Schmerzen anders benennen als etwa Hals-Nasen-Ohrenärzte, auch wenn die Schmerzen im gleichen Körperteil auftreten. Im Januar hatte ein internationales Forschungsteam einen einheitlichen Katalog für Kopfschmerzen vorgestellt. Nun gibt es einen vergleichbaren Vorstoß eines Gremiums, das Schmerzen im Bereich Gesicht, Mund und Kiefer im Fachblatt Cephalalgica beschreibt. Mithilfe dieser einheitlichen Klassifikation von Schmerzen soll Patienten künftig schneller geholfen werden. Die Studienautoren erhoffen sich eine Aufnahme ihrer International Classification of Orofacial Pain ins Handbuch der Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Beim Dampfen bilden sich Giftgase.
In den vergangenen Monaten hatten mehrere US-Behörden eine wachsende Zahl von Fällen von Lungenverletzungen gemeldet, die mit der Verwendung von E-Zigaretten verbunden sind. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC sind mindestens 68 Menschen nach dem Gebrauch von E-Zigaretten gestorben. Ein Team des Royal College of Surgeons in Ireland hat untersucht, ob Vitamin E-Acetat, das in einigen Dampfprodukten als Zusatzstoff verwendet wird, tatsächlich Verursacher solcher Verletzungen ist. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS notieren, zeigten die Untersuchungen, dass durch den hitzeinduzierten Abbau von Vitamin E-Acetat das hochgiftige Gas Keten entsteht. Zudem entdeckten die Studienautoren die Bildung verschiedener flüchtiger Alkene und Benzol, die krebserregende Bestandteile des Tabakrauchs sind.
Große Ökosysteme kollabieren schneller als bislang angenommen.
Ein britisches Forschungsteam hat mithilfe verschiedener Computermodelle simuliert, wann und wie schnell bestimmte Ökosysteme den sogenannten Kipppunkt erreichen und dann zusammenbrechen. Wie die Forschenden im Fachblatt Nature Communications darlegen, könnte der Amazonas-Regenwald demnach innerhalb von 5 Jahrzehnten verschwinden, die karibischen Korallenriffe bereits in 15 Jahren. Die Studienautoren widerlegen damit die bisherige Lehrmeinung, dass größere Ökosysteme deutlich länger brauchen, um zu kollabieren.
Die Ernährung greift in den Verlauf von multipler Sklerose ein.
Die kurzkettige Propionsäure beeinflusst die Immunregulation bei Menschen mit multipler Sklerose. Das berichtet ein Team der Ruhr-Universität Bochum im Fachblatt Cell. Demnach reduziert die Gabe dieser Carbonsäure zusätzlich zu MS-Medikamenten langfristig die Schubrate und das Risiko einer Behinderungszunahme. Zudem weisen erste Kernspinnuntersuchungen im Verlauf darauf hin, dass Propionsäure möglicherweise auch den Gehirnschwund als Zeichen eines Nervenzelluntergangs reduziert.
Eine Mutter-Kind-Bindung geht über den Tod hinaus.
Ob und wie Tiere auf den Tod eines Artgenossen reagieren, hat ein internationales Forschungsteam in Namibia an wildlebenden Bärenpavianen untersucht. Bei ihren Langzeitbeobachtungen konnten die Primatologen 12 Fälle dokumentieren, in denen Mütter sich um ihren toten Nachwuchs kümmerten. Wie die Forschenden im Fachblatt Open Science der britischen Royal Society schreiben, trugen die Pavianmütter ihre toten Kinder bis zu 10 Tage lang mit sich herum, obschon ihr Verhalten darauf schließen ließ, dass ihnen bewusst war, dass ihr Nachwuchs nicht mehr lebte. Trotzdem pflegten und beschützten sie ihre toten Kinder. Als einen Grund vermuten die Studienautoren die enge Mutter-Kind-Bindung, die sich nicht plötzlich lösen lässt. In 3 Fällen wurde das tote Jungtier auch von anderen Angehörigen der Gruppe getragen.
Sternzeit, 11. März. 800.000 Planeten. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 9 Planeten. So lautete lange Zeit der Merkspruch für die Reihenfolge im Sonnensystem. Das P steht für Pluto. Übermorgen vor 90 Jahren wurde seine Entdeckung bekannt gegeben. 2006 hat die Internationale Astronomische Union den Begriff Planet klar definiert. Seitdem gehört Pluto zur neuen Gruppe der Zwergplaneten. Hätte man ihn weiter als Planet gezählt, so gäbe es wohl bald Hunderte von Planeten. Denn dort draußen gibt es viele Objekte, manche sogar größer als Pluto. Insbesondere in den USA herrscht Unmut über die Degradierung Plutos. Denn er war der einzige Planet, der in der neuen Welt entdeckt worden war. Zum Jubiläum der Entdeckung hat auch das Planetarium Hamburg dieses Thema entdeckt. Mit der Aktion Pluto for Planet will man die Diskussion über die vermeintlich zweifelhafte Planetenklassifikation neu entfachen. Pluto selbst wird es übrigens herzlich egal sein, ob ihn ein paar Erdlinge als Planeten oder Zwergplaneten bezeichnen. Er ist dadurch kein anderer Körper geworden. Wer aber Pluto und Co. wieder zu Planeten machen will, müsste dann konsequenterweise auch die erste Degradierung zurücknehmen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Planeten zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter zu Kleinplaneten, angeregt von Alexander von Humboldt. also Pluto and Asteroids for Planets. Es lebe das Sonnensystem mit dann mehr als 800.000 Planeten. Viel Spaß beim Lernen der Merksätze.
Ja, und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, auch der deutsche Fahrradmarkt spürt die Folgen der Corona-Krise.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.